Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's Jan und heute sprechen wir über einen Ausrüstungsgegenstand, den wirklich jeder daheim hat oder besser gesagt eigentlich immer, egal bei welcher Aktivität am Berg sogar dabei hat, nämlich über den Rucksack. Und weil es beim Thema Rucksack echt viel zu wissen gibt und auch wahnsinnig viel in der Entwicklung passiert, habe ich mir für die Folge einen Experten gesucht, der richtig tief im Thema ist. Und gefunden habe ich dafür unseren Bergzeit-Einkaufsleiter, den Christian Hofstetter. Servus Christian, freut mich, dass du dabei bist.
Servus Jan, danke, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die nächsten paar Minuten.
Sehr cool. Christian, als Einkaufsleiter bei Bergzeit kaufst du ja jetzt nicht direkt die Rucksäcke für unser Sortiment ein. Aber ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem ziemlich viel mit dem Thema einfach zu tun hast, oder? Man hat da wahrscheinlich einfach andauernd irgendwelche Schnittpunkte dazu.
Genau, also ein bisschen aus der Historie raus, war ich sehr lange im Verkauf und da habe ich auch Rucksäcke verkaufen dürfen, auch im Einkauf direkt mal, wo ich direkt Rucksäcke verkaufen habe dürfen und aktuell natürlich hauptsächlich vom privaten Nutzen auch. Ich bin sehr viel in die Bergen unterwegs und habe ein Faible für Rucksäcke und bin auch stark verbandelt mit so Produktmanagement aus der Industrieseite. Das bedeutet auch hier, habe ich einen ganz guten Einblick und konnte da in den letzten Jahren viel lernen.
Also eigentlich ist die perfekte Kombination aus Einblicke aus der Theorie und halt Hardcore-Praxistester.
Genau, so würde ich sagen.
Einfach damit man es noch ein bisschen einordnen kann, was sind so deine Kernbergsportarten, wo findet man dich am meisten?
Im Winter auf alle Fälle auf Ski. Das bedeutet hier, ist der Skitourenrucksack in alle Facetten bei mir im Keller zu finden. Im Sommer eigentlich hauptsächlich beim Klettern und einmal Hochtouren, genau.
Ja, sehr cool. Hast du einen Überblick, wie viele Rucksäcke du hast?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das variiert stark, aber es ist erstaunlich, dass ich doch dann zwei, drei Lieblingsrucksäcke habe, die fast immer am Rücken sind und andere dann vielleicht doch nicht. Also es gibt Unterschiede. Von dem her können wir da schon ein bisschen reden heute.
Ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Das kennt jeder. Man hat irgendwie zweistellige Anzahl an Rucksäcken daheim, aber am Ende benutzen tut man eigentlich immer nur so zwei, drei.
Genau, ja.
Okay, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Gehen wir mal davon aus, ich möchte mir einen neuen Rucksack zulegen. Dann habe ich erstmal ein riesengroßes Angebot vor mir und es gibt verschiedene Unterscheidungen, die man treffen kann. Die erste davon ist je nach Einsatzzweck. Da legt ja auch jeder Hersteller oder auch jeder Händler gern mal selber so ein bisschen seine Kategorien fest. Also es ist nicht immer gleich auf den ersten Blick ersichtlich, kann ich zum Beispiel einen Wanderrucksack auch zum Skitouren hernehmen oder andersrum. Was sind für dich so die wesentlichen Kategorien, wenn man es jetzt nach Einsatzzweck oder nach Sportart ordnen würde?
Ich glaube, genau, Sportart ist schon ein sehr guter Indikator und gerade fürs Radlfahren, fürs Biken gibt es spezielle Rucksäcke, wo es auch Sinn macht. Also das ist definitiv eine wichtige Kategorie. Dann das ganze Thema Ski, Wintersport und Ski ist eine super wichtige Kategorie. Dann gibt es natürlich auch super viel Rucksäcke für den Bereich Klettern. Auch hier gibt es Besonderheiten und die sollten eigenständig kategorisiert werden. Dann der größte Bereich, glaube ich, ist das Thema Wandern, alles rund ums Wandern ist auch eine wichtige Kategorie. Und zuletzt würde ich sagen, das ganze Thema Trekking, Schrägstich Reise, also die sehr großen Rucksäcke, die fallen dann auch nochmal in eine Kategorie. Also insgesamt würde ich mal so sagen, 5 Kategorien, alles was in dem Outdoor-Bergsportbereich zu finden ist.
Mhm. Ja, dann lass uns doch mal in die Kategorien dann so ein bisschen eintauchen und anhand der Sportarten mal kurz definieren, was für dich einen guten Rucksack in dem Bereich ausmacht. Starten wir einfach mal mit der Skikategorie durch, einfach weil das jetzt dann im Winter auch so deine Kernsportart ist. Was sind so deine Must-Haves für einen Skirucksack?
Mhm. In Summe, glaube ich, kann man sagen, dass der Ski- oder Skitourenrucksack nicht zu groß sein sollte. Also irgendwo zwischen 15 Liter, wo man so Skitouren-Rennrucksäcke einkategorisiert, bis hin zu 45 Liter, wo man auch mal eine Hot Route oder längere Skidurchquerung machen kann. Von dem her in Summe nicht ganz große Rucksäcke, so im mittleren Literanzahlbereich, wie gesagt, zwischen 15 und 45 Liter. Was wichtig für einen Skitouren oder einen Skirucksack ist, dass man Sicherheitsequipment verstauen kann, also so Lawinenfach, Lawinenschaufel, Sondenfach, das zeichnet ganz klar einen Skitourenrucksack aus und auch die Skihalterung. Also oft ist es ja so, dass man mal die Ski an den Rücken schnallen muss oder an den Rucksack schnallen muss, und das haben speziell nur die Skitourenrucksäcke oder Skirucksäcke, das zeichnet das auch aus. Und mittlerweile ist es so, dass viele Skirucksäcke ein bisschen eigenständige Materialien haben, die dann auch wasserfest sind oder wasserdicht sind. Das ist ja durchaus mit Schnee und dergleichen schon wichtig. Das ist jetzt die letzten Jahre so ein bisschen in Mode gekommen, dass man da auch eben so PU-Beschichtungen benutzt, dass das dementsprechend dann auch wasserdicht ist. Und vielleicht eine Besonderheit, was viele Skirucksäcke haben, ist ein Frontloader. Das bedeutet, man kann vorne den Rucksack aufmachen, nicht von oben, weil das macht eben Sinn, dass man viel reinpacken kann, mit einer größeren Öffnung. Und machen wir es das an der Vorderseite vom Rucksack, machen wir es das an der Rückseite vom Rucksack, dass das Rückenteil dann nicht mit Schnee irgendwie behaftet ist, sondern dass der Rucksack man einfach auf den Boden legen kann, das Rückenteil wegklappen kann und dann einen sehr großen Zugriff auf das Hauptfach hat.
Mhm. Wenn du jetzt gerade das Rückenteil schon erwähnt hast, das ist wahrscheinlich auch eine der Hauptunterscheidungspunkte dann zu einem Wander- oder Trekking-Rucksack, nehme ich mal an, oder? Weil ich im Winter natürlich nicht so viel Fokus auf die Durchlüftung lege, nehme ich mal an.
Genau, bei allen aktiven Sportarten ist der Fokus eher auf einen engen Sitz. Das bedeutet, die Rückenteile sind sehr anliegend zum Körper und weniger jetzt auf eine Belüftung. Also auch beim Skirucksack ist sehr wichtig, dass das eng am Rücken liegt und vor allem, dass man breite Hüftflosse hat, dass bei ruckartigen und schnellen Bewegungen, die ja durchaus beim Skifahren zustande kommen, dass das Gewicht satt am Körper sitzt und das Teil hinten nicht so rumbaumelt. Und von dem her ist das sowohl für einen Skirucksack extrem wichtig, aber auch für Bike- oder Kletterrucksäcke wichtig, dass die eng am Rücken liegen und keine Belüftungsnetze haben.
Mhm. Dann bleiben wir doch gleich mal bei den technischen Disziplinen. Jetzt beim Kletterrucksack, was sind da so die spezifischen Merkmale?
Beim Kletterrucksack kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt wirkliche Kletterrucksäcke, die man in die Tour mitnimmt, also so Alpin-Kletterrucksäcke, die sind meistens sehr, sehr klein und total minimalistisch. Also da gibt es eigentlich kaum ein Rückensystem, das ist nur Nylon sozusagen. Die sind irgendwo zwischen 5 und 15 Liter groß, dass eine Trinkflasche reingeht und vielleicht irgendwie nur eine Regenjacke. Und meistens auch kaum Schlaufen oder ähnliches außen befestigt, weil man schrubbt ja doch mal durch irgendwelche Kamine beim Klettern oder am Fels entlang. Das bedeutet sehr minimalistisch. Die haben oft auch mal so einen Rolltop oder einfach einen Reißverschluss oben, dass auch hier man irgendwie nicht ein zusätzliches Deckelfach oder so benutzt. Also das ist wirklich alles aufs Minimalistischste beschränkt. Und dann gibt's noch so Hochtouren-Kletterrucksäcke, die sind ein bisschen größer. Die haben dann auch Materialschlaufen mit dran. Die haben Seilbefestigungen mit dran, dass man wirklich auch zu der Wand hingehen kann. Und dann oft als Rucksackdepot irgendwo aufgestellt werden kann. Die dürfen dann ruhiger mal ein bisschen sackartiger sein. Die dürfen mal so tonnenartiger sein. Und die haben dann meistens einfach ein bisschen eine höhere Literanzahl. Sind trotzdem super anliegend vom Rücken, dass man auch mal so gerade Klettereien machen kann. Und haben in der Regel dann auch entweder Rolltop oder so einen klassischen Reißverschluss.
Was mich da echt aus der Praxis damals, als ich das erste Mal einen richtigen wirklich Kletterrucksack aufhatte, überrascht hat, ist, was dann doch für einen Unterschied macht, so Stichwort Seilbefestigung. Also ob der Rucksack wirklich dafür ausgelegt ist oder ob ich halt beim jetzt normalen Rucksack einfach irgendwas hernehme, halt irgendeine Schlaufe oder irgendwie oben übers Deckelfach das damit reinspannen, denkt man ja auch, ja gut, es geht schon, aber wenn es dann mal einen richtigen Kletterrucksack aufhattest, dann merkst halt, dass der einfach wirklich dafür ausgelegt ist, gell?
Absolut. Also da merkt man, da sind kleine Details extrem ausschlaggebend. Gerade beim Klettern ist eben wichtig, dass jeder Handgriff sitzt. Und wenn da jetzt irgendwo eine Seilbefestigung 5 cm weiter unten oder oben ist, dann kann das einen riesen Unterschied ausmachen. Von dem her, da gibt es schon Hersteller, die sehr viel Liebe zum Detail haben und wo man wirklich merkt dann, dass das auch Kletterer gemacht haben.
Es gibt ja auch Rucksackmodelle, die Materialschlaufen unten an den Hüftflossen mit haben. Das sind dann aber nicht unbedingt Kletterrucksäcke, oder? Also die sind dann wahrscheinlich eher auch irgendwo im Hochtourenbereich, wo ich dann halt, weiß nicht mal, Eisschraube dranhängen habe oder sowas, oder?
Genau, das war so ein bisschen die zweite Gruppierung, wo ich eben genannt habe. Das sind die ein bisschen größeren Rucksäcke, die haben dann Materialschlaufen dort. Gerade wenn man so Gratklettereien macht, in den Westalpen die Klassiker, dann hat man ganz oft einfach mehr Gepäck dabei. Aber trotzdem muss man sichern, man hat Friends, man hat Echsen, die man dann gerne einmal am Rucksack befestigt, weil die Größe die Größe benötigt man vom Rucksack und die Hüftflossen überlappen oft den Klettergurt. Und dann kommt man an die Materialschlaufen vom Klettergurt nicht mehr so gut dran und deswegen ist es dann an der Hüftflosse vom größeren Rucksack befestigt oder kann man befestigen.
Okay, dann schließen wir die technischen Disziplinen mal ab, würde ich sagen, mit dem ganzen Thema Bike-Rucksack. Auf was muss ich da achten?
Bike-Rucksack hat in der Regel noch ein bisschen mehr Ausstattung. Das bedeutet, da ist oft mehr Regenhülle mit dabei oder da gibt es auch so Revencover für den Oberkörper, was man drüber ziehen kann. Das bedeutet, der ist hier noch ein bisschen mehr so auf die Wetterbedingungen ausgelegt. Und ansonsten sind die jetzt auch eher kleiner. Also da sind wir irgendwo so zwischen 35 Liter, sind jetzt nicht super groß, sogar diese ganzen klassischen Transalp-Rucksäcke sind in der Regel eher klein gehalten, damit man einfach auch nicht so viel Volumen am Rücken hat, das dann rumbaumelt am Rücken. Deswegen auch wieder vom Tragesystem her sehr eng am Rücken. Was hier vielleicht noch auffällig ist, oft sind mal so Bike-Rucksäcke mal auch aus Polyester, die meisten Rucksäcke sind eigentlich so aus Polyamid und im Bike-Bereich verwendet man da auch oftmals ein bisschen andere Materialien, zum Teil auch ein bisschen nachhaltigere Materialien. Genau, also das sind so Eigenheiten von Bike-Rucksäcken.
Oftmals, ich habe auch schon teilweise Modelle gesehen, dann mit integrierten Protektoren noch, oder? Irgendwie für den Rücken, aber genau. Das geht dann natürlich wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen auf Kosten des Volumens.
Genau, wenn es dann ein bisschen spezifischer wird Richtung den Downhill oder Enduro Rucksäcke, hat man die Protektoren mit dabei. Mittlerweile passen die auch sehr, sehr gut, aber sie sind halt ein bisschen schwerer. Und der Megatrend leichte Rucksäcke, der ist nach wie vor hier und das steht dann immer ein bisschen in Konkurrenz, wo was sehr leicht ist. Dann entscheidet man sich oft mehr gegen einen Protektor-Rucksack, wo ich eh ein bisschen was sicherigeres, dann halt mit Protektor, genau.
Ja. Okay, dann haben wir die technischen Disziplinen mit Kletterrucksack, Skitourenrucksack und Bike-Rucksack mal abgeschlossen. Bleibt eine Kategorie offen, das ist wahrscheinlich auch die am schwierigsten zu definierende, weil es halt echt die größte Kategorie ist. Alles so Wander-Trekking-Rucksäcke, da kommt es wahrscheinlich echt ganz stark auf meine Tour und meinen Einsatzzweck an, oder?
Genau, also das ist schwierig zu definieren. Im klassischen Wanderbereich nutzt man oft Rückensysteme, die eben ein Netz oder sehr gut belüftete Schaumstoffmaterialien verwenden. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Rucksack ein bisschen weiter weg vom Rücken oder die Last weiter weg vom Rücken ist, weil man eben nicht so schnell unterwegs ist oder so ruckartige Bewegungen hat. Da ist extrem wichtig eben die Belüftung. Dann ist sehr wichtig, dass man leicht zugängliche Taschen hat. Also darum gibt es da oft also das klassische Deckelfach, was wahrscheinlich jeder kennt, wo man irgendwie einen Geldbeutel, Schlüssel und so weiter reinpacken kann. Man hat oftmals auch an der Seite irgendwelche Flaschen, Trinkflaschen, was man reinstecken kann. Es gibt super gute Systeme, wo man Trinksysteme im Rucksack quasi reinpacken kann. Und die sind meistens dann auch irgendwo so zwischen 20 und 40 Liter, also der klassische Wanderrucksack. Wenn die Rucksäcke größer werden, also ich sage jetzt mal 50 plus oder 45 plus, dann spricht man eigentlich nicht mehr von einem Wanderrucksack, sondern eher von einem Trekkingrucksack, weil wenn man die vollpackt, dann werden die so schwer, dass diese Tragesysteme mit Netz eigentlich an ihre Grenzen kommen, weil das dann einfach unangenehmer zu tragen ist. Dann geht man wieder auf ein bisschen kompaktere Tragesysteme, die enger am Rücken anliegen und die gehen dann zum Teil auch wirklich bis 80, 90 Liter. Also das sind schon echt große Trekking- oder Reiserucksäcke. Da geht man dann oft auch auf individuelle Rückenlängen, weil das Gewicht, das da zustande kommt für den Rücken, das ist dann schon echt, echt schwer. Und da ist ganz entscheidend, dass auch die Rückenlänge dann passend oder die Rucksack-Rückenlänge zur Körperrückenlänge passend gewählt wird. Und bei den Trekking-Rucksäcke hat man dann oft also Unterteilungen von den Hauptfächern, damit man einmal große Gegenstände wie ein Zelt entweder in den Rucksack packen kann oder draußen mit so Kompressionsriemen am Rucksack befestigen kann.
Wie ist so dein Gefühl? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass man generell die Leute mit eher etwas zu großen Rucksäcken sieht als zu kleinen, oder? So nach dem Motto, ich habe lieber mehr dabei als zu wenig. Was, wenn es jetzt um Sicherheitsausrüstung geht, wahrscheinlich auch nicht verkehrt ist, aber ist es nur mein Gefühl oder siehst du das ähnlich?
Nee, das sehe ich komplett ähnlich. Das ist auch so, man sieht das sowohl draußen, wenn man unterwegs ist, dass die allermeisten einfach einen sehr, sehr großen Rucksack dabei haben. Und ist ja irgendwie ein Sprichwort, aber das trifft schon auch zu. Umso größer der Rucksack, umso mehr nimmt man mit, ja, was vielleicht gar nicht bräuchte. Und von dem her haben die ganz, ganz viele greifen eher zum größeren Rucksack. Und das verleitet halt sehr stark, dass man auch viel mitnimmt. Darum jetzt also diese Größenangaben, die ich gemacht habe, die sind eigentlich so realistisch. Aber das sind auch die Diskussionen wirklich im Verkauf, dass die Leute einfach oft mit tendieren zu einem größeren Rucksack, das aber vielleicht gar nicht nötig ist.
Ja, das ganze Thema Volumen ist ja dann die große zweite Unterscheidungskategorie, nach der ich gehen kann. Also wenn ich dann weiß, in welche Sportart ich gehe, dann kommt eben immer noch die Frage, nach welchem, welches Volumen brauche ich. Auch da sind ja die Grenzen oder Kategorisierungen immer so ein bisschen unterschiedlich. Hast du für dich so komplette Litergrenzen im Kopf, dass du sagst, okay, ein Tagesrucksack, der darf auf keinen Fall mehr als XY Liter haben und ab so und so viel Liter ist dann ein Mehrtagesrucksack. Also hast du da für dich solche Grenzen oder ist auch das sehr, sehr individuell?
Persönlich für mich habe ich die Grenzen schon. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen individuell, vor allem wie auch die Ausrüstung ist. Also ich mache mir kurz ein Beispiel beim Klettern. Ich versuche beim Klettern grundsätzlich eine minimalistische Ausrüstung zu wählen. Mein Klettergurt ist super klein. Hingegen, wenn man einen sehr großvolumigen Sportklettergurt mitnimmt, dann ist der schon mal doppelt so groß. Oder meine Steigeisen sind sehr klein komprimierbar. Wenn ich so klassische alte Steigeisen nehme, dann sind die doppelt so groß. Das bedeutet, das ist natürlich immer so ein bisschen individuelle Geschichte, wie groß seine Ausrüstung ist. Aber für mich ist eigentlich im Winter ein Skitourenrucksack nicht größer wie 20 Liter. Das reicht mir vollkommen aus. Da bringe ich aber erste Hilfe, Lawinenausrüstung, ein bisschen was zu essen und Wechselklamotten mit rein. Im Sommer reicht mir sogar ein bisschen was Kleineres, also da sind einmal 15 Liter ausreichend. Wenn ich natürlich Mehrtagestouren mache, dann bin ich im Winter schon eher so bei 30, 35 Liter, vielleicht einmal 40 Liter, das ist da so die Range, weil ich einfach oft mal Daunenklamotten oder so mitnehmen muss, die dann dementsprechend auch großvolumiger sind. Und im Sommer kommt es dann natürlich auch darauf an, was man macht, also wie viel Ausrüstung, wie viel, ich nenne es immer Hardware mitnimmt, also ob da Karabiner dabei sind oder nicht. Wenn es jetzt nicht dabei ist, dann kann man schon mal Mehrtagestour auch mit einem 40 Liter Rucksack machen. Und was, glaube ich, ganz entscheidend immer ist, ist man mit Zelt und Matte unterwegs oder nicht? Also macht man Hüttentouren, dann kann man auch wieder sehr minimalistisch unterwegs sein. Oder ist man wirklich in der Prärie unterwegs ohne Hütten, dann habe ich natürlich schon noch andere Anforderungen.
Ja, macht Sinn. Machen wir es mal an einem ganz konkreten Beispiel fest. Wenn du jetzt Old Route gehen würdest, was wäre da dann deine Wahl, litertechnisch?
Also da würde ich einen sehr cleanen Rucksack nehmen, der eben, also da hat man ja schon mal technische Passagen drin, da muss man sich vielleicht mal irgendwo mal reinseilen, je nach Schneelage, da würde ich was super Cleanes nehmen und nicht größer wie 35 Liter. Also bin ich eine ganze Woche unterwegs, da sind alle anderen auch eine ganze Woche unterwegs, also die riechen genauso wie ich. Ich brauche da nicht jeden Tag ein neues Skitourenoberteil, sondern da reicht vielleicht einmal eins oder zwei. Von dem her 35 Liter für so eine Woche muss reichen.
Ja, cool. Ich würde sagen, damit haben wir es relativ gut mal einkategorisiert, nach was man die Rucksäcke erstmal unterteilen kann. Wenn wir jetzt so ein bisschen globaler auf das Thema Rucksack schauen, was siehst du aktuell so für Technologietrends? Also jetzt hast du ja einfach in deiner Funktion relativ viel auch mit den Herstellern zu tun. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sich da so tut oder was sich vor allem auch in den letzten Jahren getan hat?
Also ich glaube, dass die Trends, die sich gerade so abzeichnen, kann man auf mehrere Dimensionen beschreiben. Einmal das Thema Träger, das bedeutet, welche Schulterträger werden benutzt. Und in den letzten Jahren kann man eigentlich schon feststellen, dass der große Trend so Westen sind. Also nicht nur rein beim Trailrunning, so die Freaks sozusagen, sondern mittlerweile wirklich auch im kommerzielleren Bereich oder im Alltagsbereich sieht man immer mehr Modelle, die so Westenfunktionen anbieten für klassische Wanderrucksäcke. Hat natürlich einige Vorteile, ich kann sehr schnell zu irgendwelchen Trinkflaschen oder Softflex Flasks greifen oder einmal irgendwie Powerriegel oder so, kann ich vorne an der Brust nehmen. Das bedeutet, die klassischen Träger werden ein bisschen weniger, die Schulterträger, und es kommt immer mehr diese Westenfunktionen. Ich glaube, das ist sicher nicht für jeden was, das muss man auch mögen, aber definitiv ist die Nachfrage größer und die Hersteller bieten immer mehr Modelle an. Das ist vielleicht mal auch so ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, was man an dem urbanen oder was aus dem urbanen Bereich kommt, sind die ganzen Rolltops. Mhm. Also die eigentlich keinen Reißverschluss oben haben, sondern nur so eine Klammer, die man dann zusammenrollen kann und zusammenklipsen kann. Schaut einfach cool aus. Ich finde es auch voll cool, muss ich sagen. kommt eben aus diesem lifestyleigen Bereich, macht aber auch durchaus Sinn. Man kann sich da die Größe ein bisschen anpassen. Also da kann man mal einen 35-Liter-Rucksack zu einem 25-Liter-Rucksack machen. Das macht schon Sinn und das kommt bei immer mehr Hersteller jetzt, dass das bei den Kletterrucksäcke, bei den Lifestyle-Rucksäcke oder auch bei Wanderrucksäcke Anwendung findet.
Ja, und spontan fällt mir eigentlich auch kein Nachteil jetzt gegenüber einem klassischen Reißverschluss ein, oder?
Ein bisschen schwerer ist oft.
Okay.
Also vom Eigengewicht ist es ein bisschen schwerer, genau, weil wegen mehr Material. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde, für mich sind es mehr Vor- wie Nachteile. Mhm. Genau. Und wie gesagt, der Style-Faktor ist natürlich schon immer wichtig.
Ja, klar.
Genau. Und dann im Materialbereich, da finde ich, hat sich einiges getan. Die Kletterer unter uns kennen vielleicht das Material Dyneema. Das ist ein super reißfestes Material, das kennt man so aus den Bandschlingen oder aus Expressen, wird das verwendet. Und das Material wird jetzt auch zunehmend bei Rucksäcken verwendet, ist zwar extrem teuer, aber super leicht, super strapazierfähig und sehr langlebig. Und von dem her kann man da mittlerweile wirklich technische Rucksäcke auf ein komplett anderes Gewichtsniveau heben, sozusagen. Und dementsprechend auch von der Reißfestigkeit ist das noch mit deutlich stabiler wie der klassische Nylon oder der klassische Polyamid. Rucksack. Also das Material, die Nehmer, kommt immer mehr zum Einsatz, aber es ist auch sehr teuer. Also das ist schon im Spezialistenbereich, da liegen die Rucksäcke so bei 300-400 €. Okay. Im Vergleich zu vielleicht mal 100 € das gleiche mit einem normalen Material oder 150-100 € ist ein bisschen günstiger, aber 150. Also da haben wir schon mindestens das Doppelte am Preis, aber ist schon auch von der Technologie oder vom Material super spannend. Und das Zweite, was immer mehr kommt, sind die wasserdichten Rucksäcke, die mit irgendwelchen PU-Beschichtungen versehen werden. Kommt natürlich auch ein bisschen so aus der lifestyleigen Ecke. Jeder hat irgendwie ein Duffelbag zu Hause, die sind ja auch oft mal so ein bisschen wasserdicht. Und das kommt auch immer mehr. Ist zwar ein bisschen schwerer vom Eigengewicht, aber schaut zum einen cool aus und zum anderen macht es eben die Rucksäcke wasserdicht, was ja durchaus auch Vorteil ist.
Ja, ja, und ich selber finde diese Regenüberzüge teilweise halt schon einfach, ja, ist kein großer Aufwand, aber ich finde, es nervt trotzdem immer wieder, weil vor allem, wenn es dann in so Phasen bist, wo es vielleicht mal ein bisschen tröpfelt, aber halt nicht gescheit regnet, dann denkst du, ja, jetzt zieh es doch nicht drüber, dann war es über eine Stunde hinweg, aber halt trotzdem relativ viel Wasser. Und ich glaube, das ist dann schon ein großer Vorteil, wenn man sich halt einfach keine Sorgen drum machen muss, weil das Ding halt einfach dicht ist.
Genau, und man muss keine Regenhülle mitschleppen. Also in Summe ist dann ja doch wieder leichter. Der Wind, es ist nicht so windanfällig wie so Regenhüllen. Also es hat schon viele Vorteile. Und wie gesagt, das kommt immer mehr, machen immer mehr Hersteller und macht schon auch Sinn, absolut.
Wie sind da so die Auswirkungen dann auf den Preis? Also man kennt es ja aus dem Schuhbereich, oder? Dass der jetzt irgendwie wasserfeste Schuh mit einer Membran doch immer halt ein bisschen teurer ist als der es nicht hat, logischerweise, ist bei Rucksäcken dann genauso.
Eine wichtige Information ist nur, das sind keine Membranen, wie jetzt im Schuhbereich, sondern es, also ganz vereinfacht ausgedrückt, das ist wie eine Folie.
Okay.
Das bedeutet, das atmet nicht, durch das ist es deutlich günstiger wie zur Gore-Tex-Membran in einer Jacke oder einem Schuh. Also von dem her hat man jetzt nicht den krassen Preisunterschied wie jetzt bei so membranartigen Materialien. Nichtsdestotrotz ist es teurer, weil natürlich die Nähte auch vertaped werden müssen. Und das ist ein bisschen so das Komplexe. Das bedeutet, das Material an sich, das kann man relativ einfach beschichten, aber dann, dass wirklich die Nähte auch dicht sind, das ist wieder ein bisschen aufwendiger, und von dem her sind die in der Regel schon teurer. Mhm. Also muss man schon sagen, dass man da mal, es ist natürlich immer schwierig für alle Hersteller zu sprechen, aber da liegt man schon im Schnitt mal irgendwie 50, 60 Euro mehr, wie jetzt, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wie jetzt für einen nicht wasserdichten Rucksack.
Ja, okay.
Und die haben auch nicht so die Wasserdichtigkeit wie eine Membran, sondern das wird ein bisschen anders gemessen, also die haben ein bisschen andere Messverfahren, was aber am Ende des Tages für den Kunden irrelevant ist, weil die Teile, wenn es regnet, dicht sind.
Also die sind einfach dicht und Punkt.
Genau, da atmet nichts, also das jetzt, da brauche ich ja nicht so die Atmungsfähigkeit, weil ich natürlich in dem Rucksack nicht schwitze, ja, sondern nur am Rucksack. Von dem ist es ein bisschen anderes Konzept.
Ist da dann auch eine Dichtigkeit irgendwie in der Wassersäule angegeben oder wie ist es da?
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass das jemand in der Wassersäule angibt, weil eben das nicht die Membran, die Wassersäule wird ja gemessen, wie viel Druck auf die Membran kommt, und bei einem gewissen Druck ist das dann durchlässig, und hier ist das einfach dicht, da ist quasi egal, wie viel Druck drauf kommt. Ja. Von dem her gibt es diese Messart eigentlich hier nicht. Das Einzige ist, wenn der Druck auf die Naht kommt, dann kann es sein, dass eben das nicht mehr dicht ist, oder gerade bei den Rolltops, wenn man die falsch zusammenrollt, dann sind die, obwohl das Material dicht ist, trotzdem nicht dicht. Also der Rucksack ist deswegen nicht dicht. Deswegen wird das eigentlich nicht in einer Wassersäule angegeben. Manche Hersteller geben das so in einer IPX-Wasserfestigkeit an, aber in der Regel für einen Endkonsumenten steht eigentlich dort ein wasserdicht oder nicht.
Ja, spannende Insights. Da sieht man, dass sich doch auch wahnsinnig viel tut nach wie vor. Okay, das ist ein letztes Thema, was ich mit dir bequatschen wollen würde, ist das ganze Thema Passform. Jetzt hat sich ja auch über die letzten Jahre hinweg immer mehr Modelle rauskristallisiert, die auch speziell auf die Anatomie vom weiblichen Körper angepasst sind. Du hast vorhin auch schon unterschiedliche Rückenlängen angesprochen und so weiter. Was hat sich im ganzen Bereich Passform so getan? Was waren da für dich so die größten Veränderungen?
Ich glaube, tatsächlich im Bereich Rückenlängen gibt es immer individuellere Rückenlängeneinstellungen. Das bedeutet, die Modellauswahl ist da vielfältiger geworden. Was schon sehr lange gibt, sind Damenmodelle, die sich dann zum einen von der Anatomie vom Träger, zum anderen auch von der Rückenlänge unterscheiden. Aber es gibt mittlerweile die ganz, ganz viele Modelle, die wirklich entweder einstellbar sind von der Rückenlänge oder dann tatsächlich in verschiedene Größen kaufbar sind. Also wirklich ein Rucksack, der in 40 Liter, gibt es den dann in S, M oder L. Und das hat mit Sicherheit zugenommen in den letzten Jahren, was quasi da die Individualität betrifft. Gerade bei den kleineren technischen Rucksäcken, da ist es oft nicht so stark möglich, weil die einfach so kompakt sind, dass bautechnisch gar nicht möglich ist, dass man da nochmal verschiedene Rückenlängen angibt. Aber im Wander- und Trekking-Bereich ist mit Sicherheit das Individuelle mehr geworden in den letzten Jahren. Und wie gesagt, gerade für Frauen ist die Anatomie des Trägers und die Rückenlänge eigentlich ausschlaggebend. Es gibt aber mittlerweile einige Hersteller, die weggehen von reinen Damenmodellen, sondern eher für Kurzlängen, weil einfach ganz viele Frauen auch irgendwie nicht einen rosa Rucksack wollen oder irgendwie farblich abgesetzte Rucksack, sondern die wollen halt einfach eine gute Passform, soll sie aber vielleicht vom Design gar nicht abheben.
Mhm. Ja, was ja auch immer Sinn macht. Und ich denke auch der Trend, den du vorhin schon angesprochen hast mit dem Trägersystem, dass es ja immer mehr so in dieses Westenartige geht, ist ja am Ende auch eigentlich eine Art der Passform.
Absolut.
Also was ja irgendwo, ja, ich habe das Gefühl, auch mit diesem Speed-Trend so ein bisschen einhergeht. Ich glaube, es bewegen sich einfach mehr Menschen als früher, wahrscheinlich auch einfach schnell in den Bergen, egal ob durch Trailrunning oder Speed-Alpinismus oder andere Sachen. Und da sind halt diese Träger-Westensysteme ja irgendwie echt von Vorteil.
Genau, also das kann man definitiv so sagen. Also alles, was mit Speed und Gewicht zu tun hat, das ist eigentlich sind super wichtige Informationen, das merken wir immer mehr auf unserer Homepage, dass die Angabe vom Gewicht essentiell für den Kunden ist. Das ist vielleicht oft dann gar nicht so wichtig draußen wirklich am Berg, ob das jetzt 200 Gramm mehr oder weniger sind, aber da ist die Aufmerksamkeit super hoch und von dem her ist es schon wichtig, dass die zum einen leicht sind, aber zum anderen natürlich auch eine gute Passform haben.
Ja, absolut. Cool, hast du noch irgendwelche Geheimtipps für unsere Hörer oder HörerInnen beim Rucksackkauf? Haben wir irgendwas noch vergessen, wo du sagst, das ist richtig wichtig?
So richtigen Geheimtipp habe ich nicht, da muss ich leider enttäuschen. ich glaube, was wirklich wichtig ist und was ich eine total coole Entwicklung finde, ist, dass mittlerweile bei eigentlich fast allen Herstellern die Entwicklung auch dahingehend Richtung Nachhaltigkeit geht. Das bedeutet, die machen sich ganz viel Gedanken über, wie kann man Rucksäcke recyceln, wie kann ich vielleicht irgendwelche PFC-Anteile senken oder komplett rausbringen. Das bedeutet, die letzten Jahre habe ich das Gefühl gehabt, ist sehr viel investiert worden, wie kann ich technisch die Rucksäcke verbessern, und da sind auch große Sprünge gemacht worden, und jetzt die jüngeren letzten Jahre sozusagen, da ist jetzt wirklich viel passiert in wo produzieren wir, wie produzieren wir, und das ist total spannend, was da gerade investiert wird, was man so erst mit dem Rucksack vielleicht gar nicht so sieht, aber im Hintergrund bei den Lieferanten oder bei den Herstellern dementsprechend dann auch abläuft, und das finde ich eine total spannende Entwicklung. Finde ich echt cool, dass da ein Invest reinfließt, aber trotzdem versucht wird, dass die Needs der Sportler, also des Kletterers oder des Skitourengehers, trotzdem weiterhin irgendwie dort befriedigt werden und der Rucksack nach wie vor auch technisch bleibt. Also das finde ich total cool. Wie gesagt, ich kann euch leider keinen super Geheimtipp geben, aber das ist auf alle Fälle Entwicklung, die sehr gut ist und wo es sich auch lohnt, wenn man sich einen Rucksack kauft, mit drauf zu schauen, ob da Hersteller irgendwie Acht gibt oder nicht.
Ja voll. Und super wichtiges Thema. Und ich glaube, da waren jetzt vorher in den vergangenen knapp 30 Minuten genügend Insights dabei, dass es auch kein Geheimtipp mehr braucht. Christian, ich sage tausend Dank für deine Zeit und Expertise. Da waren richtig spannende Infos dabei. Und freue mich, wenn wir demnächst bald mal wieder eine Folge aufnehmen können.
Vielen Dank, hat mich auch gefreut, dass ich mit dir ein bisschen über Rucksäcke quatschen habe können. Mache ich immer gerne, können wir gerne wieder mal machen. Und ja, dann allen auf alle Fälle viel Spaß beim nächsten Rucksackkauf.
Genauso ist es. Ihr da draußen bekommt wie immer alle wichtigen Infos von Christian kompakt zusammengefasst in unserem Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, Rucksäcke lassen sich am besten nach Sportarten bzw. Aktivitäten kategorisieren. Dabei sind die fünf wichtigsten Kletter-, Skitouren-, Bike-, Wander- und Trekking-Rucksäcke. Skitourenrucksäcke zeichnen sich vor allem durch ihre Kompaktheit, Platz für Sicherheitsequipment wie zum Beispiel Lawinenschaufel und Sonde und die entsprechenden Skihalterungen aus. Kletterrucksäcke lassen sich nochmal unterscheiden in wirklich kleine Rucksäcke zwischen 5 und 15 Liter, die man in die Tour mitnimmt, und größere Kletterrucksäcke, die zum Materialtransport gedacht sind, mit denen ich mich beim Klettern aber auch immer noch gut bewegen kann. In dieser Kategorie sollte man vor allem auch auf ein abrieffestes Material achten, da ich höchstwahrscheinlich immer wieder mal Felskontakt habe. Bike-Rucksäcke haben in der Regel etwas mehr Ausstattung, wie zum Beispiel eine Regenhülle dabei, und tendenziell im Durchschnitt etwas kleiner, so um die 35 Liter. Auch hier gilt, wie bei allen technischen Sportarten, das Tragesystem des Rucksacks ermöglicht ein enges Anliegen am Rücken und ist somit möglichst körpernah. Wander- und Trekking-Rucksäcke sind die beiden umfangreichsten Kategorien. Sie zeichnen sich durch eine gute Belüftung und einen hohen Tragekomfort aus. Außerdem sollten die einzelnen Fächer und Taschen leicht zugänglich sein. Zweitens. Die zweite große Unterscheidungsmöglichkeit für Rucksäcke ist das Volumen. Allerdings ist diese Angabe sehr individuell zu betrachten, da sie stark vom Umfang und Art der Ausrüstung abhängt. Bedenke, grundsätzlich nimmt man gerne zu viel mit, wenn der Rucksack den Platz hergibt. Drittens. Die größten Technologietrends zeichnen sich momentan im Bereich der Materialien, der Trägersysteme und der Passform ab. Einige Hersteller setzen hier mittlerweile auf neue Werkstoffe wie zum Beispiel Dyneema oder bauen ihre Rucksäcke komplett wasserfest. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie man den Rucksack dann richtig einstellt und vor allem auch richtig packt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserem Instagram-Account oder im Bergzeitmagazin. Da gibt es nämlich jeweils Anleitungen im Video- oder Bildformat, die hoffentlich ganz hilfreich sind, wie man dann den Rucksack auch, wenn man ihn in den Händen hält, auf sich passend einstellt und wie man ihn vor der Tour dann auch richtig packt. Ansonsten lasst gern ein Abo und eine Review da für den Bergzeit-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, euch viel Spaß bei eurer Bergzeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, euer Jan.